So, heute der letzte Teil von dieser Serie über das Thema Glauben. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen, die wichtigsten Dinge von den letzten Lehreinheiten über den Glauben. Weil es ist mit dem nicht abgeschlossen, dass wir das einfach einmal gehört haben. Und es ist auch für mich nicht abgeschlossen, einfach mal das gepredigt zu haben. So wie vielleicht ein Fernsehfilm gelaufen ist und jetzt ist er gelaufen und er ist vorbei, fertig. Sondern es soll ja uns ein Lebensstil werden. Es soll uns sozusagen in Fleisch und Blut, wie man in der Welt sagt, übergehen. In Wirklichkeit soll es in den Geist übergehen und der Geist unser Denken mit dem Glauben durchdringen, dass wir dann auch handeln und sprechen. Auch dann, wenn alle Umstände was anderes erzählen. Und darum Thema Glaube. Unser Grundsatz ganz am Anfang war, das Wort aus der Bibel, das öfter drin steht, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und das ist das Allererste, da fangen wir an mit dem Glauben, der Glaube wird uns zur Gerechtigkeit und weil wir die Gerechtigkeit geworden sind, leben wir auch wieder aus Glauben. Es heißt, wir beginnen mit Glauben und hören nie wieder auf mit Glauben. Diejenigen, die bloß angefangen haben mit dem Glauben und dann nicht dabei geblieben sind, werden keine Frucht haben. Grund des Glaubens. Wir können zwar mal dieses Gebet gesprochen haben, aber es wird sich nicht viel ändern, denn da ist der Startpunkt des Glaubenslebens und er wird niemals mehr ein Ende haben. Selbst wenn wir mal von dieser Erde weggehen, wird der Glaube nicht aufhören. Selbst im Himmel werden wir aus Glauben leben. Wir haben gehört, dass Gott den Glauben ehrt. Und wir können das in der ganzen Bibel finden, von Anfang bis zum Schluss, aufgrund des Glaubens von Menschen handelt Gott und er ehrt damit den Glauben der Menschen und damit ehrt er eigentlich auch den Glaubenden. Der Lohn kommt, weil Gott ein Gott des Glaubens ist und er fordert von den Menschen Glauben und er fordert nicht Gebote und Werke einzuhalten und zu tun, sondern er fordert Glauben und dann eine Handlung aufgrund des Glaubens und nicht umgekehrt. Und diesen Glauben, den wir begonnen haben, das, was wir glauben an den Namen Jesus, an dieses stellvertretende Opfer und all die Verheißungen, diesen Glauben sollen wir am Leben erhalten. Denn es gibt da Dinge oder Kräfte, die versuchen, diesen Glauben dauernd niederzudrücken, auszulöschen, zu verbiegen, unwirksam zu machen. Und es ist unser Teil, unseren eigenen Glauben am Leben zu halten. Wie man das machen muss, jeder irgendwo aus der Lehre, aus dem Wort heraus selber finden, weil es gibt so viele verschiedene Arten, Glauben zu haben, Glauben auszudrücken und dafür haben wir den Geist, der uns das macht. Aber der wichtigste Punkt, den Glauben einen Ausdruck zu geben, ist eben unser Mund. Mit dem Mund können wir das sprechen, was Gott sagt, mit ihm übereinstimmen, das sprechen, was wir glauben, obwohl wir es noch nicht sehen. Wir können Lobpreislieder singen, die einen Ausdruck von Glauben haben. Ja, und dann soll man die Lieder nicht bloß einfach singen, weil es ein schönes Lied ist, sondern das Lied soll ein Glaubensbekenntnis sein. Wir sollen nicht einfach plappern wie die Heiden und Spaß haben an Sound und vom Rhythmus aufgepeitscht sein. Das ist ja nicht verkehrt, das ist ja vor allem die Musik passend sein für eine moderne Zeit. Es muss ja nicht sein, dass irgendwo, wie manche meinen, nur die Kirchenorgel ein kirchliches oder göttliches Instrument ist. Das stimmt hinten und vorne nicht. Wenn der Mensch sein Instrument oder seinen Mund zur Ehre Gottes benutzt, dann ist es okay. Auch wenn es mal vielleicht eine Heavy-Metal-Gitarre ist, wenn das seine Musik ist. Und darf das ruhig so sein. Heißt nicht, dass es jedem anderen auch so gefallen muss. Auf jeden Fall sagt das Wort Gottes, dass das Wort Gottes in unserem Mund und in unserem Herzen sein soll. Und daran wollen wir uns halten. Wir stimmen praktisch immer wieder mit Gott überein, in dem, dass wir sagen, was er sagt. Ist ein Glaubensakt und er wird es ehren. Und es kommt nicht darauf an, haben wir gelernt, wie viel Glauben, dass du hast, dass du ewig wartest, bis der Glaube endlich mal groß ist, sondern es fängt damit an, dass du den Glauben, den du hast, einfach einsetzt. Und dann wird er automatisch stärker werden, weil du wirst Erfolge haben und dein Glaube wird sich emporheben. So können wir Gottes Wort so glauben, wie Gott seinem Wort glaubt. Und so können wir auch unserem Wort glauben, denn wir sind ja Glaubende und wir sollen es machen wie Gott. Und Gott spricht und es wird. Und so sollen wir Glauben haben in unsere eigenen Worte. Wir sprechen und es wird so geschehen. Wir sehen es noch nicht, aber wir können schon behaupten, es ist geschehen. Und dann wird es sichtbar werden. Das ist es wieder mit dem Problem der Zeitformen. Ist es zukünftig oder ist es schon gegenwärtig? Aber da müssen wir trotzdem aufpassen, denn alles, was zukünftig ist, ist Hoffnung. Und was du im Glauben so geschehen siehst und geschehen sprichst, ist wirklich Glauben. Und da ist eine Vermischung stattgefunden, die Menschen, die Christen, in Schwachheit und in Unglauben hält, obwohl sie es gar nicht merkt haben. Gut. Ein Zitat oder zwei Zitate, die ich vorletztes Mal vorgelesen habe, möchte ich nochmal wiederholen, weil ich denke, dass das sehr wichtig ist. Das eine ist, zu denken, dass Gott etwas für mich tut, ohne dass ich tue, was sein Wort sagt, ist völlig töricht. Also Blödsinn. Also, wenn wir wollen, dass Gott etwas für uns tut, müssen wir schauen, wie er will, dass wir unsere Sache tun. Und dann wird er auch tun. Es muss praktisch in Einklang kommen, es muss in eine Harmonie kommen, in dem, was Gott sagt, was er tut und was wir zu tun haben. Und das muss übereinkommen, dann wissen wir, dass Gott das auch tut, was er zugesagt hat. Das zweite Zitat ist, wenn du die Prinzipien des Glaubens lernen kannst, ist es leicht, all das zu erhalten, was du von Gott brauchst. Also es gibt Prinzipien des Glaubens, die versuchen wir zu lernen und die werden wir lernen. Und wenn wir das mal gelernt haben, wenn wir das kapiert haben, ich sage mal, dass uns das ins Herz gefallen ist, dass das Aha, der Aha-Effekt gekommen ist, dann wird es leicht, die Dinge von Gott zu bekommen, ob Großes oder Kleines, da ist dann kein Unterschied. Dann wird es einfach kommen. Denn Gott sagt, bei ihm sind alle Dinge möglich. Ja. Er hat nicht ein Problem, ob es eine Grippe ist oder ob es ein Krebs ist, ob es 100 Euro sind oder 500.000 Euro, was der Mensch braucht oder ob er neue Augen braucht, was jetzt beim Jakob zum Beispiel wäre, oder anderer einen neuen Fuß, oder ob er bloß einen neuen Fingernagel braucht. Der wächst eh fast von selber, nicht? Aber manchmal gibt es auch, da wächst er nicht mehr, wenn die Wurzel kaputt ist. Also für Gott sind die Dinge nicht einfach so groß, wo er sich anstrengen muss, und das andere so klein, das er mit links macht, wie es bei uns ist. Es ist bei Gott kein Unterschied. Die nächste Aussage dann ist, wenn bei Gott alle Dinge möglich sind, sagt Jesus, dem Glaubenden sind auch alle Dinge möglich. Da bezieht er sich schon wieder darauf, dass wir ja in Christus göttlicher Natur sind, Glaubende sind wie Gott. Ja, ich behaupte nicht, wir sind Gott, aber wir sollten Nachahmer Gottes sein. Er ist unser Vater, Jesus ist unser Herr, der hat uns das vorgelebt und nach dem soll man eifern und wie er das gemacht hat, soll man lernen, das zu tun. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Das ist so ein Satz, den soll man uns dauernd auf der Zunge zergehen lassen, damit wir wegschauen von den komischen Unmöglichkeiten, die in unserem Kopf sind. Weil man irgendwo falsch geprägt ist von den Sinnen, von den natürlichen Dingen. Dauernd meint man, das geht nicht und jenes geht nicht und das kann ich nicht. Und Gott sagt, wenn du glaubst, kannst du es. Und durch diesen Glauben gefällst du Gott. Ja, denn er sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also, wenn du Gott gefallen willst, musst du Glauben vorweisen können. Glauben in deinem Herzen, auf deinen Lippen und in deinen Werken. Das muss übereinstimmen. Und Gott ist nicht der, der da irgendwo oben sitzt und seinen Daumen auf dich drückt, weil du hier und jenes noch nicht im Glauben warst. Jetzt kriegst du von oben eine und er will dich irgendwo unterdrücken und sonst was, sondern er ist anders. Er will dich aufheben und dir helfen, dass du im Glauben stärker wirst. Denn er möchte ja, dass du ihm gefällst. Er ist ja unser Vater und wir sind seine Söhne und Töchter. Gut. Unsere Hauptbibelstelle ist Markus 11, 23 und 24. Ich lese es einmal nochmal vor. Ich habe vor einer Zeit gesagt, wir sollen diese Schriftstelle immer wieder nehmen und darüber nachdenken, das wirklich herzukauen, damit es lebendig wird in unserem Herzen. Und darum lese ich es jetzt einfach wieder vor. Jesus sagt, wahrlich, wirklich, ich sage euch, wer etwas sagen wird und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr empfangen habt und es wird euch werden. Hier sind wir wieder mit dem Problem der Zeit konfrontiert. Glaubt, dass ihr empfangen habt, auch wenn du es noch nicht siehst. Darum bräuchte er nicht sagen, und es wird euch werden. Ja? Weil dann wäre es ja schon geworden. Also er will, dass wir glauben, ich habe es empfangen. Er hat es mir gegeben in dem Moment, wo ich ihn darum gebeten habe. Denn in dem Zeitpunkt, wo du im Glauben bittest, empfängst du es. Und im Natürlichen hat sich noch überhaupt nichts verändert. Und dann stehen wir meistens an dem Punkt. Ja, aber es ist ja noch nicht geworden. Und wenn und aber und hin und her. Ich kenne das zu Genüge und ich glaube, ich brauche es euch auch nicht sagen, wie das ist. Jeder kennt diese Sache. Aber der Glaube in unserem Inneren wird wachsen und aufsteigen und er wird dir von innen heraus Zeugnis geben, dass du empfangen hast. Und dann hast du auch tatsächlich empfangen. Solange es erst im Kopf läuft, ist es irgendwo zweifelhaft. Aber du brauchst aus dem Inneren heraus diese Gewissheit, dass du empfangen hast. Und dafür ist der Heilige Geist in deinem Geist ein Zeuge. Darum geht es eben nur in der Beziehung mit dem Vater. Ja, also diese Bibelstellen sind ja nicht unbekannt und viele haben es mit diesen Bibelstellen versucht, so ganz nach dem Wort und so genau und letztendlich ist doch nichts passiert. Und darauf gehen wir heute ein bisschen ein, warum das oft nicht so ist. Der erste Punkt ist eben das, wenn das empfangen haben, diese Gewissheit nicht aus dem Geist heraus, als Zeugnis da ist, ist das Empfangen wahrscheinlich nicht passiert, dann ist der Glaube nicht im Herzen gewesen. Also brauchen wir von innen heraus auch dieses Zeugnis, diese Bestätigung, dass wir empfangen haben. Die Schrift lehrt uns, der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. In dem Fall, dass wir Kinder Gottes sind, aber der Heilige Geist gibt uns auch Zeugnis darüber, dass wir empfangen haben. Dass Gott unser Gebet erhört hat, obwohl die Umstände das noch nicht so darstellen. Und dieses innere Zeugnis kommt aufgrund der Beziehung zu unserem Vater. Es kommt nicht aufgrund, weil du genau nach dem Buchstaben gehandelt hast, sondern es kommt daher, weil diese Beziehung mit dem Vater da ist, weil es fließen kann. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, das so richtig auszudrücken, aber einfach, das ist auf du und du, von Geist zu Geist, von Herz zu Herz. Das ist die Basis eigentlich unseres Betens. Das ist ungefähr so, wie ich da schon öfter gesagt habe, wenn ich jemanden um etwas bitte und der ist ja gar nicht da, dann kann ich den tausendmal bitten, dann hört er mich nicht und dann gibt er es mir auch nicht. Das ist ganz einfach. Und wenn diese Beziehung zu deinem Vater nicht da ist, dann hört er dich auch nicht, weil dann ist die Leitung nicht da. Und das ist genau der Grund für unser Gebet. Du und du mit dem Vater, du durch den Heiligen Geist. Mit Jesus oder in ihm bleiben, im Wortstudium gehört dazu, im Gebet, im Lobpreis, einfach in der Gemeinschaft mit Gott. Ja, die meisten wollen so einen Automatengott, wenn ein Problem auftaucht, Gott, Vater, jetzt, die Schrift sagt so und so und du musst jetzt dieses und jenes machen. Wenn es dann gemacht ist oder wenn es wieder passt, tschüss, lassen wir sozusagen dem Herrgott wieder einen guten Mann sein. Aber das funktioniert nicht auf Dauer. Das kann am Anfang mal bei einem oder anderen schon so funktionieren, weil unser Vater will ja zeigen, dass er ein guter Vater ist und dass er gerne gibt. Aber er möchte mehr. Und dahin wollen wir einfach kommen. Und Jesus lehrt auch über Gebet noch eine ganz interessante Sache. Er sagt auch, ihr könnt bitten, was ihr wollt, aber er bringt vorher zwei Verse, die die Basis für unser Gebetsleben und den Glauben sind. In Johannes 15, 4 bis 5 und dann 7 lehrt er so. Bleibt in mir und ich in euch. Verbindung. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Also wenn du dir eine Rebe vorstellst und du schneidest die vom Weinstock ab, dann kannst du 3 Jahre raushängen, die Rebe, da wird niemals eine Frucht dran. Unmöglich. Genauso wird das Gebetsleben keine Frucht bringen, wenn du gar nicht mit ihm in Verbindung bist. Jesus hat immer so natürliche Beispiele gebracht. Zu der Zeit dort gab es Weinstöcke und Reben und er hat einfach diesen Weinstock und diese Rebe als Demonstrationsbeispiel gebracht und es war denen klar, wenn das Ding abgeschnitten ist, dann kommt da keine Weintraube dran. Und dann sagt er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Geht er eben nicht. Genauso wenig wie die Rebe Weintrauben hervorbringen kann, genauso wenig bringt ein Christ Frucht hervor, der nicht an Jesus, in Verbindung mit Jesus ist. Und jetzt kommt dieser wunderbare Vers, der immer groß hervorgehoben wird und die anderen nicht so. Das ist Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ja, Herr, du hast gesagt, was ich will und ich will jetzt das und ich will das und das auch noch. Punkt. Und alles andere, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, zählt nicht mehr so schwer. Ja, ich bin eh jede Woche im Gottesdienst. Das ist nicht schlecht, aber das reicht an sich nicht. Weil das Geheimnis des Christseins ist eben diese Beziehung, diese persönliche, direkte Beziehung mit Gott. Das war vor Jesus nicht. Ja, da war ein Priestertum gesetzt, die diese Vermittlung zwischen Gott und den Menschen gemacht haben. Könige, Priester, Propheten in erster Linie. Es waren wenige, obwohl es bei manchen sogar auch ging. Also es gab Leute, auch im Alten Testament, die mit Gott in Verbindung waren, direkt. Aber es waren die Ausnahme. Und im Neuen Bund möchte Gott, dass jeder Mensch mit ihm in Verbindung ist und in Verbindung bleibt, in Gemeinschaft ist und im Wort. Und die meisten ersetzen diese Gemeinschaft mit Jesus mit Gemeinschaft in der Gemeinde. Und dann sitzt man in der Gemeinde jahrelang und man meint, es passt eh alles und in Wirklichkeit ist die Gemeinschaft, die persönliche Beziehung mit Jesus nicht da. Und Jesus will aber mit jedem persönlich in einer Gemeinschaft leben. Aber das ist vielleicht nicht so einfach, als wie, ich gehe am Sonntag oder wann eben der Gemeindetag ist, dahin. Wenn man nicht weit fahren braucht, ist es gut, dann geht man dahin und dann hat man sich ein bisschen was von der Salbung geholt und dann schafft man es wieder die nächste Woche und das war's. Aber was passiert, wenn es mal keine Gemeinde gibt? wenn mal keine Versammlung ist oder wenn du irgendwo anders hinkommst, wo eben dieser Vorzug nicht ist, wo holst du es dann? Verstehen wir das? Wir müssen das lernen, unsere Kraft von ihm persönlich zu holen. Und die Gemeinde, die Gemeinschaft soll uns dahingehend dienen und unterstützen. Aber es soll ja nicht eine Ersatzdroge dafür sein. Dann kommst du eigentlich durch die Gemeinde weiter von Jesus weg als zu Jesus hin. Und das sollte nicht so sein. Er möchte, dass wir diese Glaubensbeziehung leben. Er möchte sogar, dass wir bitten und empfangen. Warum? Und er sagt es in Johannes 16, 24, damit eure Freude völlig sei. Da steht genau drin, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Gott will, dass wir uns freuen können, weil unsere Gebete von ihm erhört wurden und es sichtbar geworden ist. Ja. Wir können uns nicht immer bloß an dem freuen, was wir zwar empfangen haben, aber noch nicht geworden ist. Deshalb bleiben wir auf der halben Strecke stecken. Er möchte, dass das in die natürliche, sichtbare Welt hineinkommt, was wir ihm bitten. Damit deine und meine Freude völlig sei. So ist unser Gott, unser Vater. Und so soll man alles daran setzen, diese Beziehung zu ihm zu pflegen. Denn wir haben, sagt uns die Schrift, Zugang zu Gott. Mit Freimütigkeit können wir hinzutreten zu Gott, dem Vater. Ohne Angst, ohne Verdammnis. Warum? Weil er sein königliches, heiliges Blut vor den Thron Gottes gebracht hat. Er war schon dort und er hat den Weg freigemacht. Er hat den Vorhang zerrissen. Er hat den Schuldschein zerrissen, damit wir diese Möglichkeit haben, diese Beziehung mit Gott, dem Vater, aufrechtzuerhalten. Und dann, warum sollten wir es dann nicht tun? Es erfordert zwar ein bisschen Disziplin, es erfordert ein bisschen Zeit, aber im Vergleich zu dem, was dabei rauskommt, ist das, was es erfordert, minimal. Dann wird sich erfüllen, was das Wort sagt, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Dann werden wir nicht zu denen gehören, die gerade schauen, dass rundum kommen, die Tag ein, Tag aus schuften und werkeln, das Brot der Mühsal essen, wie die Schrift es sagt, sondern wir werden Gesegnete sein. Uns gehört nämlich der Segen Abrahams. Und wenn du mal durchliest, was dieser Abraham für einen Segen hatte, dann ist es gigantisch. Aber Abraham war nicht so ein Typ, der seinen Fokus auf diese Segnungen richtete. Ich will die Segnung und ich will da noch mehr Kamele und da noch mehr Schafe und da noch mehr Land und hat seinen Fokus da drauf gerichtet, dann wäre er nämlich überhaupt nicht weit gekommen. Abraham hatte seinen Fokus auf den Herrn gerichtet, voll und ganz, und war ihm treu und gehorsam und hatte eine Beziehung mit Gott. Zwar alttestamentlich, er hat es noch nicht so leicht gehabt eigentlich wie wir, aber er hatte eine Beziehung und Gott hat es geehrt. Gott hat den Glauben geehrt und hat ihn über die Maßen gesegnet. Ja, er war nicht mehr der, der das Brot der Mühsal gegessen hatte. Mit Sicherheit nicht. Aber er war gehorsam. Der sagt einfach Gott zu diesem Mann, zieh weg aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, ab in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, das heißt jetzt nicht, dass alle von uns sofort alles verlassen müssen. Ja, es ist bloß ein Beispiel. Andere wiederum hatten was anderes im Glauben zu tun. Bei Abraham war es eben das, dass es nicht falsch verstanden wird. Aber Abraham war einfach im Glauben gehorsam. Ja, er könnte ja auch sagen, ja, wer hat das jetzt zu mir gesagt? Und überhaupt, da ist meine Familie und da habe ich mein Haus und was soll das? interessiert mich nicht, ich bleibe hier, da geht es mir gut. Hätte er genauso gut sagen können. Aber Abraham hat seine 7 Sachen eingepackt. Und dann Lot hat er auch noch mitgenommen. Das war nicht der Befehl von Gott, aber er hat noch mitgenommen. Wahrscheinlich war es ein lieber Neffe. Aber ist ja egal, war auch nicht so schlimm. Aber er war gehorsam und Gott hat es ihm angerechnet. Und immer wieder hat Gott ihm im Glauben etwas gesagt oder etwas verlangt von ihm. Und Abraham tat es immer wieder. Ein Beispiel. Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Sehen wir wieder Abraham. Gott wollte und hat dann auch sogar Sodom und Gomorra zerstört, wegen der vielen Sünden, die dort geschahen. Aber Gott hat zuerst mit Abraham darüber geredet, mit seinem Freund. Muss man sich vorstellen, ein Mensch ist ein Freund Gottes. Das sollen wir auch sein, Freunde Gottes. Und Freunde sind die, die eine Beziehung miteinander haben. Die anderen sind Kumpel, aber Freunde, die teilen miteinander, die gehören einfach zusammen. Freunde, könnte man fast schon sagen, sind so etwas wie Bündnispartner. Und da können wir die nächsten Lehreinheiten mal drauf, über das Thema mit dem Bund. Da gibt es ja auch den David und den Jonathan, das waren Freunde. Und die beiden haben einen Bund geschlossen und waren sich in diesem Bündnis einfach treu. Aber das ist jetzt vom Thema ein bisschen ab. Gott war mit seinem Freund auf Besprechung, ja, über Sodom und Gomorra, und Abraham wollte Gott abbringen, dass er dieses Gericht über die beiden Städte kommen ließ. Und Gott hätte auf Abraham gehört, wenn nur so und so viel Gerechte in Sodom und Gomorra gewesen wären. Da aber leider das nicht war, wurden die Städte trotzdem zerstört. Aber Lot ging raus, mitsamt seiner Frau, dass die hat dann nochmal einen Hund reingehaut. Aber so ist Gott. Lot wurde gerettet aus dieser Sache. Und Gott hätte nicht notwendig gehabt, weil er ist ja Gott, mit Abraham darüber zu reden, mit einem Menschen. Und er hat es trotzdem getan. Also sehen wir, dass Gott Interesse an Menschen hat, dass Gott Interesse an glaubenden Menschen hat, an solchen, die seine Freunde sein wollen, an solche, auf die er sich verlassen kann. Das sind Freunde, auf die man sich verlassen kann. Auf die man sich nicht verlassen kann, das sind nicht Freunde. Das sind falsche Freunde. Die geben zwar vor, Freunde zu sein, wenn sie was von dir wollen, aber wenn darauf Verlass sein sollte, dann sieht man gleich, dass sie doch keine Freunde sind. Gut, ich habe jetzt eine Schriftstelle aus der Schlachterübersetzung, und zwar vom Jakobusbrief, Kapitel 15, Vers 16, der zweite Teil, 17 und 18. Da geht es ums Gebet. Und Jakobus schreibt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. In der Elberfelder Übersetzung hört es da mehr oder weniger auf. Darum habe ich jetzt da die Schlachterübersetzung genommen, weil da einfach drin steht, wenn es ernstlich ist. Beten können wir. Das tun auch andere. Aber in den meisten Religionen wird irgendwo irgendwie gebetet auf eine bestimmte Art und Weise. Jetzt kommt das zweite, das Gebet eines Gerechten. Gerechtfertigt wurden wir auch durch sein Werk, durch sein Blut, durch seine Auferstehung. Wir sollten aber dazu auch Frucht der Gerechtigkeit bringen, sagt uns das Wort. Denn was nützt uns, wenn wir zwar durch den Glauben oder durch dieses Gebet meinen, dass wir gerecht sind, aber unsere Werke, unsere Frucht ist ganz was anderes. dann stimmt irgendwas mit der Gerechtigkeit nicht. Weil wenn ein Mensch die Gerechtigkeit Gottes ist, dann wird er auch Gerechtigkeit tun. Denn an den Früchten, sagt Jesus, werdet ihr sie erkennen. Ja, und wenn jemand dauernd in Ungerechtigkeit lebt und wieder Ungerechtigkeit und nochmal Ungerechtigkeit und immer wieder eins draufsetzt, dann stellt sich schon ein großes Fragezeichen, ist jetzt der tatsächlich ein Gerechter? Oder gibt er nur vor, oder ist ihm nur gesagt worden, dass er ein Gerechter sei? Ist auch möglich, ne? Manchmal kann man sich was einbilden und man glaubt, dass man es ist, und es ist aber eigentlich gar nicht so. Und dann wird die Frucht es hervorbringen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das ja so passt, und dann vermag dein Gebet viel. Ich glaube, dass dieser Ausdruck fast ein bisschen untertrieben ist. Nach dem, was Jesus sagt, vermag dein Gebet alles. Alles. Jetzt lesen wir mal so: Das Gebet eines Gerechten vermag alles, wenn es ernstlich ist. Diese Einschränkung ist gegeben. Also geht es nicht so, ja, hoppla, ich brauche das und das und hier machst du mal das. Dann sieht es eigentlich so aus, als wie wir der Herr wären und der Herr der Knecht. Ja, Kommando. Gott muss springen auf mein Kommando. Gott muss überhaupt nichts. Er muss nicht auf unser Kommando springen. Aber Gott möchte Freunde haben auf der Erde. Er möchte mit seinen Freunden reden und er möchte seinen Freunden ihre Gebete erhören. Und ein Freund Gottes, der sieht Gott als Gott. Nicht als Kumpel von nebenan, schon mal im Sandkasten gespielt mit Gott. Es ist Gott, der heilige, allmächtige Gott selbst. Und Jesus Christus, der Sohn, der Verherrlichte, der erhoben ist über jede Macht, über jeden Namen. Es gibt nichts Höheres. Es gibt nur ihn, den König der Könige. Und der ist nicht der Kumpel vom Sandkasten. Ihm gebührt alle Ehre und das Lob. Und wir dürfen schon Freude mit ihm haben. Aber es muss in einer Art der Ehrfurcht ablaufen. Nicht in Religion, dass das nicht jemand falsch versteht, dass wir wieder auf Knien rumrutschen müssen. Wir haben Freimütigkeit zum Zugang zum Thron der Gnade. Wir dürfen kommen mit unseren Anliegen. Und wenn mal was ganz unvorhergesehen Schlechtes passiert ist, dann kannst du auch mal ganz schnell kommen. Herr, und jetzt mach und jetzt pressiert es aber. Ja, warum nicht? Ja, wenn deine Kinder zu dir kommen und ist was Außergewöhnliches passiert, dann kommen sie auch ganz aufgelöst, angetrappt und jetzt schnell. Ist ja normal. Stell dir vor, die kommen da daher, deine Kinder möchten eigentlich rausposaunen und dann rutschen sie auf die Knie daher vor dir. Und du weißt gar nicht, was jetzt die wieder wollen. Da kommst du auch blöd vor. Und so ganz normal, ungezwungen, können wir mit Gott sein. Aber die Haltung dahinter, er Gott und wir Menschen, die muss passen. Ja, wir sind eben nicht Gott, wir haben die Erlösung durch ihn und seine Natur ist in uns. Und wir sind durch ihn herausgehoben aus dem Schmutz dieser Welt und nicht mehr der A der Welt. Das stimmt schon, aber im Vergleich zu ihm sind wir eben noch unterstellt. Ja. Er ist der Herr, wir sind Söhne und Töchter und Erben und das ist sehr viel, aber eben nicht wir sind der Herr. Jetzt sind wir da geblieben, wenn es ernstlich ist. Und ein Gebet kann ein Blabla sein und ein Gebet kann wirklich ernstlich sein. Der Jakobus führt da gleich ein Beispiel an, und zwar geht es um Elia, und das war ein Prophet, und da steht, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Also er war nichts Besonderes, er war genauso wie du und wie ich, einfach ein Mensch. Aber er betete ernstlich. Ja, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle, und es regnete nicht im Lande 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ja, wenn du das mal vorstellst, bloß weil ein Mensch, ganz ein normaler Mensch wie du und wie ich, betet. Und dann regnet es 3,5 Jahre nicht. Nicht. Dürre. Bloß wegen dem einen. Und dann betet der wiederum und fängt sofort an zu regnen. Auch wieder wegen diesem einen Menschen, wie du und wie ich. So ist der Herr. Aber Elia war in einer Beziehung mit Gott. Ja, es waren 1000 andere, und ich bin mir sicher, dass in diesen 3,5 Jahren jede Menge zum Gebet gegangen sind in die Synagoge, damit es endlich wieder regnet. Aber Gott hat gehört, was Elia gebetet hat und nicht, was die da drin geplappert haben. Wahrscheinlich haben sie jede Menge Opfertiere geschlachtet, damit es doch endlich wieder regnet. Und was ist passiert? Nix. Und dann kam dieser Elia und er betete und es regnete wieder. Er hat mehr so Dinge geliefert, der Elia. Und die anderen, die Baalspriester zum Beispiel, sind stundenlang rundum gekupft um dieses Opfertier, haben sich selber noch verwundet dabei und dachten jetzt, ihr Baal tut jetzt da irgendwas. Und was ist passiert? Nichts. Kommt der Elia, oder ich weiß jetzt nicht sicher, war es vielleicht auch der Elisa, die verwechsel ich immer, der betet ganz einfach, Feuer fällt vom Himmel, verzehrt das Opfertier und rundherum alles mit. Der Unterschied, oder? Und wie viele Christen hupfen heute rundum in den Gemeinden und schreien und plären und beten und passieren tut nichts? Das ist die Katastrophe, dass das heute noch nicht vorbei ist. Und darum wollen wir glauben lernen, darum wollen wir diese Beziehung, diese Freundschaft mit unserem Gott haben. Ein ernsthaftes Gebet bedeutet, dass wir das hundertprozentig wollen, was wir da beten. Nicht, schauen wir mal. Das ist das, was der Beckenbauer sagt, schauen wir mal. Das ist nicht Gottes Sache. 100% wollen und in diesem Wollen auch hinzutreten zum Papa, zum Thron der Gnade. Vielleicht auch mit Zeit nehmen, eine Antwort zu suchen in der Sache, wenn du vielleicht nicht genau weißt, was ist jetzt da los? Was ist jetzt der Sache? Wie soll ich beten? Soll ich überhaupt beten? Ja, hätten die das damals gemacht, hätte Gott vielleicht gesagt, geht's zum Elia, sein Gebet will ich erhören. Dann hätten sie nicht Schlachtopfer schlachten müssen, hätten sie nicht Gebetsversammlungen einberufen müssen und. Also ist es vielleicht sinnvoll, erstmal Gottes Antwort suchen, sich dafür Zeit zu nehmen. Und das ist eigentlich das Fasten des neuen Bundes. Also Fasten bedeutet nicht, jetzt esse ich mal 3 Tage nichts oder 4 Wochen oder so. Das kann sein, wenn der Geist dir das so gibt. Aber normalerweise bedeutet Fasten, sich Zeit zu nehmen. Also nicht den Dingen dieser Welt nachjagen in dieser Zeit, sondern sich Gott zu nähern, Antwort von ihm zu suchen. Man damals war ja, ist noch mehr Zeit aufwendig, um Nahrung für sich oder seine Familie zu bekommen. Und es ging ja nicht so einfach wie heute. Es war viel mehr Zeit aufzuwenden, um die Familie zu versorgen. Darum drehte sich eigentlich alles. Freizeit ist eigentlich erst in dieser neuen Zeit mehr geworden. Also wenn man sich dann vom Essen zurückgehalten hat, hat man zwangsläufig auch Zeit gehabt. Ja. Weil Fernsehen schauen konnten die damals nicht, CD hören konnten die nicht, Auto fahren konnten sie nicht in Urlaub und. Also es dreht sich eigentlich damals alles um, dass ich ein Dach über den Kopf habe, dass ich was zum Essen habe und dass es ein bisschen passt. Ja. Es gab auch nicht einmal die Sache mit der Schule so ernsthaft, wie es heute ist. Die Kinder haben auch was gelernt, aber nicht so. Jetzt müssen sie in der Früh schon raus und mit dem Bus weg und dann. Man hat heute so viele Dinge, die einfach da wieder die Zeit fressen. Aber damals war es eben so, isst du nichts, hast du Zeit. Ja, und Zeit für Gott. Und damals war der Sabbat ganz wichtig und interessant. Und darum ist am Sabbat so vieles nicht erlaubt gewesen, weil die Leute an diesem Tag sich Zeit nehmen sollten für die Beziehung zu Gott. Heute nimmt man den Sonntag ja nicht für die Beziehung zu Gott her, sondern heute nimmt man am Sonntag dafür her, dass man in seiner Freizeit eine tolle Zeit hat. Ja, was ja auch nicht verkehrt ist, man soll ja auch das haben, aber es soll nicht so weit kommen, dass man für Gott überhaupt nicht mehr Zeit hat. Und wenn man Probleme hat, schon überhaupt nicht, weil dann ist alleroberste Priorität, von Gott eine Antwort zu suchen, damit sich diese Probleme lösen, dass Gott eingreift. Ein ernsthaftes Gebet ist auch, dass man glaubt, dass Gott es lösen kann, das Problem, die Sache machen kann, die ich brauche. Wenn man das nicht weiß, ob der jetzt das kann oder will, ist die Ernsthaftigkeit schon ein bisschen dahingestellt. Aber Gott kann alles. Und wenn es dir zum Besten ist, will er das auch. Und das kannst du herausbekommen, wenn du dir Zeit nimmst und ihn persönlich suchst. Dass er merkt, du möchtest sein Freund sein. Es kann auch mal passieren, dass Gott dir Dinge zeigt und er sagt, lass das sein. Ja, weil es Dinge sind, die Gott nicht gefallen. Und das blockiert manchmal die Gebetserhörung. Und dann änderst du dein Leben in der Sache und schon ist die Erhörung da. Das gibt es. Ja. Gott will, dass wir uns verändern, wo es notwendig ist. Und durch diese Beziehung mit Gott, die Antwort von Gott suchen, kommst du in Einklang mit ihm. Du hast sozusagen deine Sache mit ihm abgesprochen, so wie er mit Abraham die Sache Sodom und Gomorra abgesprochen hätte. Du sprichst es mit Gott ab und ihr kommt überein, so machen wir es, wir zwei, Gott und ich oder du und Gott. Und dann kannst du beten und du weißt, das ist hundertprozentig, das Zeugnis ist in dir, Gott hat es mit dir abgesprochen und so wird es gemacht. Und wenn Gott sagt, dass so gemacht wird, dann wird es so gemacht. Und da kann sich Himmel und Hölle dagegen stellen und die ganze Erde auch noch. Es wird trotzdem so geschehen. Denn das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Es führt aus, wozu er es gesandt hat. Und du hast das Zeugnis in deinem Geist. Denn Gott ist unser Vater, ist ein Gott der Gnade und der Liebe. Und Jesus sagt, selbst ihr, die ihr eigentlich ja böse seid, gebt euren Kindern gute Dinge. Wie viel mehr unser Vater, der beste Vater ist, der wirklich ein Vater der Gnade und der Liebe ist, der den Menschen so sehr liebt, dass er Jesus selbst, seinen Sohn, auf die Erde gesandt hat, um dort am Kreuz, im wahrsten Sinne des Wortes, zu verrecken, damit die Menschen, wenn sie an ihn glauben, wieder in die Herrlichkeit kommen können, die der Adam an den Teufel verspielt hat. Gott hätte das nicht tun müssen, aber er liebte die Menschen schon, als sie Sünder waren und hat eine Erlösung geschaffen. Gut, es gibt eine erweiterte Übersetzung, die gibt es leider nicht in Deutsch, was schade ist. Es hat mal geheißen, jemand möchte das übersetzen. Also wenn es diese erweiterte Übersetzung, zumindest das Neue Testament, auf Deutsch gibt, dann haben wir die mit Sicherheit auf dem Büchertisch und da kann ich dann jedem bloß empfehlen. Denn da sind diese Worte, die in der Normalübersetzung mit einem einzelnen Wort übersetzt worden sind, in mehreren Bedeutungen übersetzt worden, weil diese Sprache früher, diese Worte hatten oft verschiedene oder mehrere Bedeutungen und es kommt dann einfach viel deutlicher rüber, was gemeint ist. Und jetzt lese ich mir diese erweiterte Übersetzung vor von Jakobus 5,16. Da heißt das ernsthafte, in Klammern, von Herzen kommende, beständige Gebet eines Gerechten macht gewaltige Kraft verfügbar. Und dann wieder in Klammern, kraftvoll und unbegrenzt in seiner Wirkung. Ja, das Ernsthafte, das vom Herzen kommende Gebet, nicht das blablabla, Papa bitte, machen wir so, sondern dieses inbrünstige, von Herzen kommende und dann dieses Wort, beständige Gebet. Ja, nicht das nach 14 Tagen wieder mal zwischen Tür und Angel, Herr, spring, sondern dieses Gebet der Beziehung. Und es ist eine beständige Sache. Und dieses Gebet eines Gerechten macht gewaltige Kraft verfügbar. Und wenn du Jesus anschaust, der hatte gewaltige Kraft verfügbar. Und selbst Jesus musste seine Zeit im Gebet mit dem Vater verbringen. Manchmal die ganze Nacht und oft ging er in die Einsamkeit oder auf den Berg und er betete dort. Ja, es steht nicht drin, wo er gebetet hat. Aber er hat sich mit seinem Vater abgesprochen. Was ist jetzt dran? Wo soll er jetzt demnächst hingehen vermutlich? Oder der Vater hat ihm schon gezeigt, wer dann kommt mit einem speziellen Gebrechen oder einer Krankheit, was er da tun muss. Und daraufhin hat er gehandelt. Der wusste vorher mit Sicherheit schon vom Lazarus, dass der jetzt gestorben ist und dass er ihn von Toten auferwecken muss. Ja, weil er nicht gleich in Panik gerannt ist, jetzt muss ich schnell dahin, damit man der gute Mann nicht stirbt. Er wusste das. Und die Schwester vom Lazarus, die war schon fix und fertig. Jetzt kommt er nicht. Jetzt ist er schon gestorben. Herr, der riecht da schon. Und Jesus, danke Vater, dass du mich alle Zeit erhört hast. Lazarus, komm heraus. Es ist gewaltige Kraft verfügbar. Da steigt der Verstand sowieso aus, wenn du das mal direkt vorstellst. Ein Mensch, der schon 3 Tage wirklich tot war und ist da unten in der Hitze und der schon riecht, das heißt ja schon was. Wenn er schon riecht, geht was kaputt. Und der steht wieder auf und kommt heraus. Es ist für den Verstand, es ist einfach ein Wunder. Punkt aus, Amen, ein mächtiges Wunder Gottes, fertig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und da steht in Klammern, kraftvoll und unbegrenzt in seiner Wirkung. Genauso sollen unsere Gebete sein. Also werden wir Freunde Gottes, denn dort wird der Glaube erst wirksam. Weil die Verbindung von Geist zu Geist, Gottes Geist und dein Geist, besteht, weil der Fluss da ist, von Gott zu dir und wieder zurück. Und dieses Gebet, dein Gebet, ja, denn du bist nichts Schlechtes, nicht wie Elia. Dein Gebet macht gewaltige Kraft verfügbar. Kraftvoll und unbegrenzt in seiner Wirkung. Gut. Jesus sprach, als ein Hauptmann ihn gebeten hat um die Heilung seines Dieners, seines Knechtes: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das war alles. In der Hoffnung für alle steht, da sagt Jesus zu dem Offizier: Du kannst gehen. Was du geglaubt hast, ist Wirklichkeit geworden. Und zur selben Zeit wurde der Diener gesund. So einfach. Unnormal, weil normal ist ja heute was anderes. So einfach war das bei Jesus. Kraft unbegrenzt. Er sagt einfach, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Gott handelt nach dem Glauben von Menschen. Ja, noch mehr sogar, er braucht Glauben von Menschen, um handeln zu können. Und er möchte mit seinen Freunden zusammenarbeiten. Und der Glaube von Menschen drückt sich in Worten aus. Dieser Hauptmann hat Jesus gebeten, zu ihm zu kommen, weil eben sein Knecht, sein Diener, den er gern gehabt hat, das war ihm ein guter Diener, der war krank und er wollte einfach, dass der nicht stirbt, dass der wieder gesund wird. Das war das Gebet sozusagen dieses Hauptmanns, diese Bitte des Hauptmanns an Jesus. Und er gibt die Antwort, dir geschehe nach deinem Glauben. Und Glaube drückt sich in Worten aus. Hätte dieser Hauptmann zwar geglaubt, aber er hätte es zu Jesus nicht gesagt, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Kann man es nicht vorstellen, weil man bei Jesus ist alles möglich, aber normalerweise drückt er seinen Glauben durch diese Bitte aus. Und dann können wir das einmal so sagen, dass Jesus sagt, dir geschehe nach deinen Worten. Dir geschehe nach deinen Glauben, dir geschehe nach deinen Worten, weil die Worte der Ausdruck seines Glaubens sind. So sind wir wieder bei dem Glauben, der spricht. Dasselbe sagen wie Gott oder dem bekennenden Glauben, dass wir mit dem übereinstimmen, was Gott sagt. Wir können uns immer wieder entscheiden, stimmen wir mit dem Teufel und der Lüge überein oder stimmen wir mit Gott und der Wahrheit überein. Wir können im Glauben das Richtige sagen, weil wir mit Gott übereinstimmen, auch wenn vor Augen noch das total Falsche geschieht. Du kannst bekennen und sprechen, weil Gott es sagt, durch seine Striemen wurde ich geheilt. Vor Augen siehst du ganz was anderes. Oder dir tut hier oder jenes dort noch weh. Und du behauptest, durch seine Striemen wurde ich geheilt. Dann sagt der Teufel, du Lügner. Und dann sagst du, Teufel, du bist der Lügner. Ich spreche das, was Gott sagt. Und Gott sagt, dass ich geheilt bin. Auch wenn das Symptom noch ganz anders spricht. Aber da ist der Punkt, wo wir uns immer wieder messen müssen an unserem Glauben, was tun wir jetzt? Und wenn es dann mal so richtig wehtut, was sprechen wir dann? Bekennen wir weiterhin die Wahrheit oder lassen wir uns von der Lüge überzeugen, dass ja das Wort gar nicht stimmt? Aber durch dieses Sprechen des Glaubens und der Wahrheit wird die Kraft des Geistes in uns aktiviert. Wenn der Geist in dir wieder aktiviert wird, wird Kraft aktiviert. Kraft, die das Symptom beseitigt, Kraft, die den Schmerz beseitigt, Kraft, die Heilung hervorbringt. Dein Glaube baut sich wieder auf und dein Denken wird erneuert. Und dann wirst du aufgrund deines Glaubens handeln und wirst vom Bett aufstehen und sagen, ich bin geheilt, basta, und jetzt tue ich wieder meine Arbeit. Du wirst unmögliche Dinge tun, wenn der Glaube in deinem Herzen lebendig wird. Wenn der Glaube in deinem Herzen dein Denken erneuert oder erreicht erst einmal und dann erneuert, wirst du anders handeln. Du wirst anders reden. Du wirst die Dinge tun, die aus dem natürlichen Bereich heraus unmöglich sind. Und das ist das, wo ich eigentlich immer wieder hin will, dass wir durch den Glauben, der aus unserem Geist heraus hochkommt, inspiriert vom Heiligen Geist, geweckt durch das Wort, uns dahin bringt, dass wir richtig reden, der Wahrheit entsprechen und dass wir richtig handeln, soweit, dass wir sogar unmögliche Dinge tun, die vom natürlichen Standpunkt aus unmöglich sind. Dorthin will uns der Heilige Geist bringen. Dorthin will er uns trainieren. Aber wir müssen dort anfangen, und zwar jeder für sich, wo er steht, in seinem Alltagsleben. Das praktizieren. Ja, nicht träumen vom großen Dienst mit Heilung oder Totenauferweckung und sonst was, wenn du in deinem normalen alltäglichen Leben die kleinen Dinge nicht praktizierst. Das wäre so ähnlich, wie wenn einer auf eine Leiter oben rauf will und nicht bereit ist, unten Sprosse für Sprosse hochzusteigen. Es geht einfach nicht anders. Das ist wieder das Prinzip, das Jesus setzt, wer in kleinen treu ist, wird über Größeres gesetzt. Wenn es in deinen normalen kleinen Dingen dein Glaube funktioniert, wirst du größere Dinge vorgesetzt bekommen, wo du deinen Glauben praktizieren kannst. Ich habe vorher ein bisschen falsch gesagt, du darfst ruhig davon träumen, von einem großen Heilungsdienst oder von Totenauferweckung, weil das deinen Glauben auch aktiviert, wenn du dir das zumindest schon vorstellen kannst, wenn du davon träumst. Aber da, ich meine es eben so, dass du nicht die kleinen Dinge, die direkt vor dir sind, übergehst und da deinen Glauben nicht praktizierst und bloß die großen Wunder vor Augen hast. Dann wirst du die dein Leben lang vielleicht vor Augen haben, aber du wirst sie nicht erleben. Gott ist gut. Gott ist ein Vater und Gott lehrt seine Kinder. Er hat den Heiligen Geist als unseren Lehrer gegeben. Und der Heilige Geist wird uns in all diesen Dingen lehren. Aber er wird dich nicht irgendwas Großes lehren und er hat dir das Kleine noch nicht gelehrt. Das wäre so ähnlich, wie wenn die Kinder in der Schule das 1x1 nicht gelernt hätten, müssten aber dann schon Quadrat und Wurzel und sonstige Dinge rechnen. Das geht dann nicht. Und genauso arbeitet der Heilige Geist von unten an, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und wenn wir lernen, diesen, mit dem Heiligen Geist da in Einklang zu kommen, diesen Schritt für Schritt zu gehen, dann kommen wir ganz schnell ans Ziel für größere Dinge. Aber rede du das, was die Wahrheit ist, was das Wort sagt. Und Gott wird sagen, dir geschehe nach deinen Worten. Das ist Glaube, der spricht, das ist bekennender Glaube, das ist lebendiger Glaube, wenn es eine Beziehungsbasis hat mit Gott, dem Vater. Also wenn es nur Reden ist, aber diese Basis der Gemeinschaft, der Beziehung mit dem Vater, es wird nicht viel rauskommen. Aber er sagt, dir geschehe nach deinen Worten, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Denn deine Worte drücken deinen Glauben aus. Gut. Das war die Sache mit dem Glauben. Das ist mit Sicherheit noch nicht alles gesagt und wir sind mit Sicherheit noch nicht am Ende der Fahnenstange in der Erkenntnis über den Glauben. Aber jetzt wollen wir einfach mal das, was wir jetzt die letzten Wochen gehört haben, versuchen in die Praxis umzusetzen und bitte den Heiligen Geist wirklich, dass er dir persönlich die Dinge aufschlüsselt und das Richtige erinnert, das du gehört hast und dir die richtigen Bibelstellen noch mit vor Augen malt. Und dir, er muss dir auch zeigen, wo du das einsetzen kannst in deinem Leben, denn es sollen Ergebnisse hervorkommen. Jetzt sind wir, jeder für sich persönlich gefordert. Wir haben es jetzt gehört und wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, weil Jakobus schreibt, dann sind wir selbst Betrüger, auf Deutsch, dann schmierst du es selber aus, wenn du es bloß hörst und wieder vergisst, aber nicht danach handelst. Also fang einfach mal an, den Glauben zu praktizieren, Dinge zu sprechen, in Existenz zu rufen, mach's wie Gott, wer sagen wird, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Gut, und jetzt machen wir Lobpreis. Wenn wir den Herrn, unseren Gott,